Anna berichtet heute von der extremsten Form der Desillusion.
Ich gehe da jedes Mal mit gar keinen Erwartungen rein und meistens werden eben diese fehlenden Erwartungen auch erfüllt.
Und Markus begrüßt Thorsten in einem Club, dem dieser eigentlich gar nicht angehören möchte.
Willkommen, Thorsten, in der Low Expectation Economy.
Denn Thorsten selbst huldigt schon dem Gott des grenzenlosen Pessimismus.
Aber der Trend geht halt in die andere Richtung. Es wird bürokratisiert, bis der Oberarzt kommt. So sieht es einfach aus.
Ich starte mit einer aktuellen Nachricht von diesem Montag. Beiersdorf hat die Halbjahreszahlen und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am Montag veröffentlicht. Die Zahlen, kann man sagen, sehen gar nicht so gut aus. Der Umsatz im Konzern schrumpfte um 3,5% auf knapp 5 Milliarden Euro. Und vor allem, wenn wir jetzt auf eine Marke schauen, die wichtigste Marke im Portfolio Nivea, dann sehen wir, dass da auch der organische Umsatz im ersten Halbjahr um 6,8% einbrach. Die Gründe laut des Konzerns sind zum einen die spätere Sonnensaison in Europa, die Belastung bei den Auslieferungen an den Handel, verzögerte Abverkäufe von Innovationen, die Krise im Nahen Osten, der schwierige Hautpflegemarkt. Also es gibt viele, viele Gründe. Und gleichzeitig zeigt der Konzern einen Plan auf, wie die Marke Nivea in den nächsten anderthalb Jahren wiederbelebt werden soll, was eben schon darauf hindeutet, dass auch der Marke vielleicht etwas zuzuschreiben ist oder etwas nicht ganz ideal läuft. Die Maßnahmen in diesem Plan sind zum einen breit angelegte Innovation über alle Kategorien der Marke Nivea hinweg. Dann möchte man für mehr Verbraucher zugänglich werden. Sortimentsanpassungen sind geplant an lokale Bedürfnisse und vor allem auch eine Erhöhung der Medienausgaben. Im zweiten Halbjahr diesen Jahres sollen 100 Millionen Euro investiert werden in Medien und davon 70% an Influencer gehen. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr diese Entwicklung ein? Was meint ihr, woran liegt es, dass es Beiersdorf so geht, wie es Beiersdorf geht, beziehungsweise vor allem auch der Marke Nivea? Und welche Chancen schreibt ihr der Marke Nivea zu in den nächsten Jahren?
Mein Eindruck ist, Nivea ist inzwischen doch ein Opfer des sogenannten Verlust-in-der-Mitte-Phänomens geworden, was der wunderbare Jochen Becker schon vor 30 Jahren ganz grundsätzlich mit Blick auf viele Märkte festgestellt hat. Und natürlich gab es immer die Beispiele, die sich hoch erfolgreich trotzdem in der Mitte durchsetzen konnten. Und das berühmteste Beispiel war immer Nivea. Wenn man sich nochmal genau vor Augen führt, was ist die Idee hinter einer erfolgreichen Marke gewesen, die in diesem mittleren Markt sich durchsetzen konnte, dann war es ein Value Positioning, was funktionierte, more for the same. Mein Eindruck ist, Nivea kämpft jetzt an beiden Fronten. Also wenn ich richtig verfolgt habe, die Bewegung nach oben in diese hochwertigen Gesichtscremes, wo halt investiert werden musste, wo Argumente gebracht werden musste, dass man immense Forschungsaufwendungen hatte, um hier jetzt Cremes an den Markt bringen zu können, die ganz, ganz besonders gut heilend, pflegend und vor allem auch alterreduzierend sind, dann ist man da auf einen Markt getroffen, wo es irrsinnig viele andere Wettbewerber gibt mit Premium-Marken, mit Spezialisierung. Und da fehlte einfach letztendlich die Glaubwürdigkeit für eine Marke wie Nivea. Und gleichzeitig wird es im angestammten Geschäft, also im More-for-the-Same-Markt im klassischen Sinne, halt auch immer schwieriger, gegen die Eigenmarken, vor allem der Drogeriemärkte, vorzugehen. Man denkt nur an Balea von DM oder ähnliches. Und natürlich in diesem Markt tummeln sich auch viele neue Marken, um es schlichtweg zusammenzufassen. Dieser Anspruch, dass man in diesem Markt tatsächlich noch the same anbieten kann, also ein günstigeres Produkt für eine relative Top-Qualität, der ließ sich immer weniger durchsetzen. Und Nivea hat hier ein ganz, ganz grundsätzliches strategisches Problem. Ich bin da auch nicht besonders optimistisch für die Zukunft.
Man kann noch von einer anderen Brille drauf gucken und das bestärkt deine Aussage, Thorsten, weil wenn du dir den Rest quasi des Kosmetikbereichs bei Beiersdorf anguckst, dann sind Eucerin, Aquaphor oder andere Marken, die in der Dermasparte unterwegs sind, die sind gar nicht so abgeschmiert, obwohl die wahrscheinlich ähnliche logistische Probleme hatten und dergleichen. Und auf der anderen Seite legte La Perrierie als Marke noch dazu. Also das scheint schon etwas zu sein, was spezifisch auf Nivea zutrifft. Und was du ja quasi sagst, du verklausulierst es etwas, das ist ein Angriff auf den klassischen Markenartikel. Das ist ja diese More of the Same Positionierung, dass du halt in der Masse qua deinem Volumen eine Qualität bieten kannst, die kein anderer bieten kann und du damit einen Vorteil hast, indem du Investitionen tätigen kannst und immer in der Lage bist, eigentlich einen Qualitätsvorsprung zu haben, der dein Markenversprechen ist. Ich würde da fast noch tiefer gehen und das klassische Markenversprechen, was Nivea ja immer noch versucht zu spielen, die pure Pflege, immer weiter ausgedünnt wird, weil Pflege alleine reicht heute nicht mehr. Das war früher das große Argument, die anderen schmieren dir irgendwas ins Gesicht und wenn es Zement oder Kit ist, aber bei uns kriegst du halt Pflege, dass dieses Pflegeargument auch durch diesen Innovationsschub und den Technologieschub, der sich da abspielt mit der ganzen Longevity-Geschichte und was da auch alles reinspielt, da wird es halt immer schwieriger zu sagen, wir haben halt reine Pflege. Da sagt jeder, na super, das reicht mir aber nicht, das kriegen die anderen auch hin und so schwierig kann es nicht sein. Also musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben. Und das ist ja nicht der erste Einbruch von Nivea in den letzten Jahren, nachdem Nivea ja für Jahrzehnte eine Benchmark war für ein unheimliches Branded House, unter dem du bis zu 530 SKUs verkaufen konntest, stehen die halt momentan im Wind an jeder Ecke und der Grundnutzen und der Zusatznutzen Pflege, der reicht halt nicht mehr aus, um sich wirklich langfristig durchzusetzen. Gleichzeitig einen 18-monatigen Turnaround-Plan vorzulegen für Nivea, in dem Moment, wo du die schlechten Zahlen verkündest, sagt ja eindeutig, Kinder, wir haben hier eine echte Baustelle. Und wie gesagt, die ist nicht, glaube ich, gar nicht mal neu. Als Nivea auch versucht hat zu globalisieren, haben sie sich sehr stark versucht, dann auch an Testimonials und Brand Endorsers ranzusetzen. Und das hat der Marke damals auch nicht geholfen. Und ich glaube nicht, dass sie die Markenkern so gestärkt haben, wie sie es eigentlich hätten sollen. Und daher bin ich zu 90% bei dir. Und die Eigenmarken wie Balea, die können denselben Nutzen bieten und DM hat da halt eine Macht. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Argument. Die Händler sind inzwischen mit ihren Marken so innovativ und so schnell, dass ein Markenartikler kaum so schnell reagieren kann, wie die das auch ins Sortiment bringen.
Balea ist ein gutes Beispiel. Das ist ja gerade so eine Marke, die eigentlich das erfüllt, was früher Nivea erfüllt hat und eben für viele die erste Wahl geworden ist. Und darauf hat ja da lange Zeit der Erfolg auch von Nivea gefußt. Also einfach, dass man so die erste Wahl ist, dass man das Produkt aus Routine kauft, dass man eine extreme Markenloyalität hat. Und das bricht jetzt halt so langsam weg. Da kommen halt andere Alternativen auf. Jüngere Konsumentengruppen werden vielleicht auf andere Marken aufmerksam, die dann in ihre Routine übergehen. Also wir haben ja auch mal über mehr die TikTok-Brands gesprochen und da findet Nivea einfach noch nicht statt. Ich würde aber auch wirklich sagen, noch nicht statt. Also ich würde die noch nicht abschreiben und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es eben auch jetzt mit so einer Erkenntnis und so einem konkreten Plan, also man könnte ja auch ganz anders ansetzen und sparen und eben dementsprechend ist es gut zu sagen, jetzt investieren wir dort rein. Kann ich mir genauso vorstellen, dass sie wieder relevant werden. Aber sie müssen sicherlich was anderes tun. Und ich sehe auch diese Gefahr, dass eben Alternativen kommen von unten und dass oben, also in dem Premium-Segment, einfach andere Marken taktgebend sind.
Ich glaube schlichtweg, dass Nivea nicht wieder so groß werden wird, wie es mal war. Dass Nivea ohne Frage auch zukünftig eine ganz starke Marke mit ganz etablierten Produkten, die darunter angeboten werden, sein wird, steht für mich genauso außer Frage. Also für viele Kunden wird es immer noch darum gehen, wenn sie sich in die Badewanne setzen, dass da was von Nivea reinkommt. Shampoo von Nivea, natürlich diverse Cremes von Nivea. Das wird auch in Zukunft ein riesiger Markt bleiben. Bloß es gilt halt in diesem Markt insbesondere, wie sagt man so schön, das rote Königin-Prinzip. Die Welt wird immer schneller. Und die Rote Königin muss halt auch genauso schnell bleiben wie die ganze Welt. Aber weil da jetzt so viele rennen, wird es halt für die eigentliche Rote Königin, also hier Nivea, immer schwieriger, so schnell zu rennen. Und ich glaube auch, das ist ja das, was Markus auch ansprach, der klassische Markenartikel steht da unter Druck. Die Problematik, mit der sich jetzt hier Nivea auseinandersetzen muss, die gilt ja für andere klassische Markenartikel genauso oder wird für diese gelten. Und ich denke, das braucht in diesen Unternehmen ein grundlegend strategisches Überlegen, wie gehe ich mit diesem Phänomen um?
wie du schon sagst, der Wettbewerb ist ein anderer. Ich meine, denk mal zurück an die Geschichte mit Gillette und Dollar Shave Club und was da alles los war. Und wenn du dir halt anguckst, was in so einem Markenportfolio um dich rum passiert, wer da an D2C-Brands an dir rumgräbt, an irgendwelchen Startups, die in irgendwas investieren, an irgendwelche innovativen Companies, die dir erklären, das kannst du auch mit Essen regeln und. Da gibt es so viele, die auf denselben Markt hinaus wollen, dass du einfach mit einer, ich nenne es jetzt mal dieser klassischen One-Size-Fits-All und Massendenke und Penetration und Bennett Fields und was du da alles hast. Ich glaube, dass das immer mehr an Grenzen stößt. Du musst dich mit einer Fragmentierung auseinandersetzen, wo die Massenantwort, glaube ich, die falsche ist. Jetzt zu sagen, wir bauen was Geiles für die Gen Z oder dergleichen. Du musst kulturrelevanter werden und da gebe ich Hanna recht. Da muss man wahrscheinlich wirklich tief in die moderne Trickkiste der Playbooks greifen, um das wirklich hinzukriegen. Aber wie gesagt, das ist ja keine neue Geschichte für Nivea. Sie kranken ja jetzt das zweite oder dritte Mal an der Diskussion rum, wo sie sich einfach nicht mehr aufstellen können wie früher. Und die gute alte Geschichte weckt mich mitten in der Nacht und jeder kann die Nivea-Positionierung niederbeten. Das ist halt auch vorbei.
Ja, oder es braucht halt mal irgendwann wirklich wieder eine wahre Innovation, so wie es halt vor vielleicht 100 Jahren die Nivea-Dose war, wo frisch halt sonst noch die Cremes angemixt wurden und so hat man sie haltbar gemacht. Also ich glaube auch, es ist herausfordernder geworden, so die eine Marke in der Kategorie zu sein. Mir fällt eigentlich nur eine ein, das ist Coca-Cola, eben wo es immer noch gelingt, aber bei allen anderen oder halbwegs gelingt, bei allen anderen wird es halt eben schwierig, weil gegraben wird. Aber wer weiß, vielleicht kommt da was Neues und das wird dann gut behütet.
Na, ich würde schon noch sagen, Gillette macht es auch immer noch sehr gut. Die haben ja auch mehr oder weniger jeden Angriff überstanden und sind in den meisten Märkten schon noch die solide Nummer eins. Aber ich denke, für durchschnittlich ambitionierte Kunden im Hygienemarkt wie mich wird Nivea natürlich auch auf die nächsten Jahrzehnte hin die Wahl Nummer eins sein, ohne jede Frage.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht, beziehungsweise würde gerne was in die Diskussion einbringen, was ein bisschen längeren Vorlauf hat. Und den muss man vielleicht erstmal einführen. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die US-Restaurantkette Cracker Barrel ihr Logo modernisiert. Cracker Barrel ist eine Restaurantkette, die sehr stark mit traditionellen amerikanischen Gerichten, viel Schinken, viel Kartoffelbrei, viel Soßen, richtig heftig, ganz gut reüssiert hat. Und eine Marke kreiert hat Cracker Barrel, an der eine Figur an einem Fass lehnt. Dieser Mann heißt Uncle Herschel und ist eigentlich in Amerika bekannt wie ein bunter Hund. Also eine Ikone, die diese Marke auch repräsentiert. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde da ein Relaunch der gesamten Marke und auch der Gastronomie dazu angestrebt. Und man wollte eigentlich versuchen, sich auf ein neues Niveau zu begeben. Und A, die Marke besser digitalisierbar und besser wiedererkennbar zu machen. Und gleichzeitig auch die Menüs in den Restaurants zu modernisieren und sich auf neuere Zielgruppen bzw. geänderte Konsumverhalten, wie man dachte, einzustellen. Das Ganze löste bei konservativen Kommentatoren wie Donald Trump Jr. und später auch Trump dem Älteren, die das also für eine verwokte Konzernseele hielten, zu so einem großen Shitstorm, dass Cracker Barrel relativ schnell einknickte und innerhalb von wenigen Tagen bzw. Wochen das alte Logo zurückbrachte, gleichzeitig noch ihre Pride- und DEY-Commitments einkassierte und alle Umbaupläne in den Filialen stoppte, sodass die Marke also eher veraltet wurde als verjüngt wurde. Das führte an den Aktienmärkten dazu, dass der Share von Cracker Barrel nach oben schoss, beziehungsweise die Bewertung sich verdoppelte und eigentlich bis 2026 die Geschichte über Nostalgie ganz gut verkauft wurde. Nun, nach einem Jahr, tritt die CEO, die damals diese ganze Kampagne verantwortet hatte, Frau Masino, tritt zurück und hat ihren Abgang auf den 10. August angekündigt, bleibt da noch in beratender Stelle. Aber, und deswegen komme ich auch drauf, im Wall Street Journal wird dazu gesagt, dass das eigentlich eine Konsequenz ist, was sie damals umgebaut hat. Denn, was auch noch passierte, war, es gab ein operatives Tal danach. Die Umsätze fielen zurück, die Restaurantumsätze gingen zurück und die erholen sich gerade jetzt in diesem Moment. Und die Debatte, die im Wall Street Journal geführt wird, finde ich schon relativ spannend, weil es ja auch andere Marken gibt, die in ähnlichen Situationen waren und anders reagiert haben teilweise, beziehungsweise länger gebraucht haben, darauf zu reagieren, zeigt eigentlich, dass Frau Masino mit ihrer schnellen Reaktion nicht nur sich selbst, sondern auch die Marke gerettet hat, aber auf der anderen Seite unter Dauerfeuer steht seit einem Jahr, dass sie eigentlich, also sie wird dann auch noch persönlich angegriffen, weil sie eine woke Brille trägt und alles Mögliche. Also das hat unheimlich viel Persönliches Und eigentlich ist es ein Sturm, der eher am Aktienmarkt stattgefunden hat, als dass er sich schon wirklich in den profitablen Zahlen niedergeschlagen hat. Ich habe dazu eigentlich keine Meinung, aber ich finde das einen extrem spannenden Case, der wirklich über eine Weile jetzt geschwelt hat. Aber dieses Wechselspiel Stock-Market-Phänomen, Market-Readiness, Nostalgia, wo gehst du hin, wie gehst du mit deinen Marken-Ikonen um, fand ich ein sehr spannendes Feld, was es lohnt, sich vielleicht ein bisschen gemeinsam auszuloten.
Also ich muss jetzt gestehen, ich war noch nie dort vor Ort. Habe also keine direkte Erfahrung aus erster Hand, weder davor noch nach dem Redesign. Ich finde es aber trotzdem von dem, was man jetzt liest und hört, schon ein interessanter Case. Und interessant ist es ja schon, besonders aus der Perspektive, dass es diesem Unternehmen ja gar nicht so gut ging, bevor eben die neue CEO gekommen ist und ihre Handlungen ja doch zu einer positiven Performance geführt haben und dann dieses Logo-Redesign ja zu diesem großen Aufschrei geführt hat. Und wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich diese Marke mit der Zeit ausgestorben, einfach weil die Kundenbasis nach und nach ausgestorben wäre. Und hier muss ich schon eben an dieses Zitat denken, entweder du gehst als Marke mit der Zeit oder du gehst halt eben mit der Zeit. Und ich glaube, das sind so halt die zwei Optionen, die du hast. Dass das jetzt völlig absurd ist, was für Ausmaße das in den USA angenommen hat und was jetzt an diesem Case als woke gesehen wird, da habe ich viele Fragezeichen. Also ich kann es ehrlich gesagt kaum nachvollziehen, aber ja, es ist ein Thema und dem muss man sich sicherlich annehmen, vor allem wenn man jetzt in den USA so ein Redesign plant und umsetzt. Auch hier gibt es bei jedem Redesign, bei jeder Logoänderung Aufschrei, egal ob wir jetzt an Lufthansa, Ricola oder sonst eine Marke denken und das meistens dann doch mit der Zeit recht schnell vergessen und die Marke wird auf lange Sicht als moderner wahrgenommen. Das ist ja auch das Ziel von so etwas.
Ich finde, Markus, du hast gut vorgestellt. Hier gibt es viele Dinge, wo man den Kopf schütteln kann. Ich werfe da auch mal, wie sagst du immer so gern, Markus, ein paar Brillen drauf. Meine erste ist, ich bin ja sehr, sehr häufig in Florida und habe so ein Cracker Barrel mehr als einmal besucht. Und ich saß mal so, diesen Läden würde etwas Verjüngung extrem gut tun. In Florida können die natürlich wunderbar existieren noch, weil das US-amerikanische Rentnerparadies, da gibt es also genug Stammkundschaft. Mit Blick aufs ganze Land habe ich da so meine Zweifel. Also da wird schon ein sehr altertümlicher Charme ausgestrahlt. Für mich sind das Krimskramsbuden, wo man halt auch noch extrem fettreiches Essen zu sich nehmen kann. Also viel Zukunft sehe ich da nicht. Also da war was zu tun. Das ist meine erste Beobachtung. Meine zweite ist, gut, jetzt wurde da gearbeitet an den Läden. Ich muss sagen, es gab ja nur 4 überarbeitete Läden. Ich war in keinen von denen, kann mich dazu also nicht äußern. Ich kann nur sagen, dieser Logowechsel hat mich jetzt in keinster Weise beeindruckt. Wir kommen aus einer Welt, Markus, du hast es so beschrieben, wo dieser merkwürdige, ich wusste gar nicht, dass der so heißt, ältere Herr, also Onkel, wie heißt der, Onkel Herschel, abgebildet ist, der lehnt an einem Fass, dann kommt dieser Cracker Barrel Schriftzug, unten drunter steht noch Old Country Store, also ein uralt Logo, aber ja mit sehr, sehr vielen Einzelheiten. Und das wurde jetzt ersetzt mit einem Logo, wo nur noch der Schriftzug übrig blieb, auch noch in einer anderen Farbe, nämlich schwarz statt weiß. Und die Markenfarbe ist das Einzige, was gleich blieb mit dem Markennamen, nämlich Orange. Also von daher ein Wechsel, wo man sich schon sagt, ist das jetzt wirklich gut gemacht? Aus meiner Sicht nicht. Der dritte Punkt, und das ist das Spannende, diese Reflexe, die heute stattfinden. Hanna hat es auf den Punkt gebracht, die müssen was tun, bloß du hast heute keine Zeit mehr, dass sich deine neue Idee mal so langsam in die Seelen, Gehirne, Bäuche der Menschen fressen kann, weil in 0,nix macht irgendein Mob oder auch weniger Mob mobil und sagt, so geht's nicht. Ganz schnell stellt dann halt die Stammkundschaft ab und sagt, nee, kommt für mich auch nicht in die Frage, vor allem ja auch, wenn das aus der rechten, linken oder sonst der Ecke kommt, auch immer verbunden mit dem Punkt, oh, wenn ich dann doch dahin gehe, gebe ich ein Signal an meine sozialen Bezugsgruppen oder überhaupt an die Öffentlichkeit ab. Das will ich ja gar nicht.
Das Konzept des Holistic Brand Communication Managements geht ja davon aus, dass wir über ikonische Markenmerkmale nachdenken. Und anscheinend ist Onkel Herschel für die Kunden in der Kernzielgruppe immer noch ein ganz ikonisches Element gewesen, was man geschmeidig, mit wem auch immer und aus welchen Gründen auch immer, einfach rausgekillt hat und sich einfach zurückgezogen hat auf ein zweidimensionales Logo-Emblem, das halt digital schön abbildbar, skalierbar etc. etc. ist. Und ich glaube, da kann man schon ansetzen und sagen, das hätte man sich anders überlegen können, dann hätte man vielleicht auch nicht jeden auf dem Podest gehabt. Und ich glaube, Hanna, das geht hier schon ein bisschen weiter als ein Relaunch von Ricola, wo wir gerade mal, ich sage mal, die Serife ein bisschen nach links ziehen oder versuchen, die Marke so aktuell wie möglich zu halten. Kollege Reinicke sagt ja auch immer, zwischen Kontinuität und Dynamik muss man sich entscheiden. Und die haben sich hier für eine fette Dynamik entschieden, die vielleicht zu wenig Kontinuität berücksichtigt hat. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass man sich hätte bewegen können, aber wahrscheinlich auch hier, vielleicht nicht ähnlich wie bei Nivea, aber auch die Tendenz, lass uns auf fragmentierte Kundengruppen, neuere Kundengruppen gehen und gar nicht mal zu verstehen, wo unsere eigentliche Segmentierung ist und wo unser Markt eigentlich ist. Und das würde ich eher in den Vordergrund stellen, dass man da sehr stark versucht hat, sich auf neue Tendenzen einzustellen, die für viele dann halt woke sind, aber wahrscheinlich sich in den Zielgruppen resonieren lassen, aber den Schritt sehr weit gegangen und versucht halt wieder mit einem sehr breiten Aufschlag, sehr breit was zu bewirken und damit breit bei den eigentlichen Kernzielgruppen vor die Wand zu laufen. Und für mich ist das hier ein zu hartes Rangehen an die Kernzielgruppe, die einfach gesagt hat, Kinder, jetzt geht er mir echt zu weit, das funktioniert nicht.
Kurzer Einwurf zu Ricola, das ist ja das Absurde. Es gab ja trotzdem solche Aufschreie auch hier, obwohl das eben nicht so massiv war. Ja. Und ich stimme dir zu, dass wenn man sowas Ikonisches hat, wie diesen Onkel
Herschel,
dass man, und der halt wichtig ist, dann sollte man an dem festhalten. Also darüber würde ich jetzt gar nicht diskutieren, dass vielleicht dieses Redesign nicht gelungen ist. Aber es reicht ja momentan schon die kleinste Veränderung. Und da sehe ich einfach die Herausforderungen drin. Und ich glaube, das muss man auch als Marke heute aushalten. Und das muss man auch als CMO aushalten, dass es sowas gibt. Und dann daran festzuhalten und zu sagen, das ist jetzt die Richtung, in die man geht.
Absolut, absolut. Aber ich denke, es ist schon heute herausfordernder, eine Marke umzupositionieren, als es früher schlichtweg war. Also das Umpositionieren einer Marke war schon immer eine Herausforderung. Aber heute stehst du als CMO von vornherein auf der Anklagebank. Wenn du nur irgendetwas änderst, gleich wird angeklagt, die Stammkundschaft wird nicht gewürdigt, damit man an irgendwelche anderen neuen Zielgruppen herankommen kann.
Ich komme mal noch mit einer anderen Perspektive um die Ecke, die ich gerade gelesen habe von Tina Müller, jetzige CEO von Weleda, vorher bei Douglas, bei Opel. Tina Müller gibt zum Besten, Markenführung ist keine demokratische Entscheidung. Und sie führt in ihrem Post aus, was sie damals bei Opel gemacht hat, da kann man sich vielleicht noch erinnern, Umparken im Kopf, wo es darum ging, also wirklich auch zu zeigen, dass Opel nicht für das steht, was jeder denkt, sondern auch eine Neupositionierung von Opel anzugehen. Dieses Statement, das ist keine demokratische Veranstaltung, halte ich für eine ganz wichtige Nummer in der Diskussion, die wir eben hatten. Du musst halt das durchstehen und nachweisen können, dass es dann auch pekuniär funktioniert, beziehungsweise, dass du damit auch erfolgreich bist. Und damit musst du schon Gegenwind aushalten und auch den Mut haben. Also sie sagt hier ganz explizit, habt den Mut, auf eure Expertise zu vertrauen und auch trotz Gegenwind euch durchzusetzen. Und ich denke, das fasst ganz gut so eine europäische Brille auf das zusammen. Das setzt aber voraus, dass du dich proaktiv mit einer neuen Positionierung so gut auseinandergesetzt hast, dass dein ganzes Logo-Rebranding eigentlich nur eine Konsequenz und eine Ableitung dessen ist, was du dir strategisch überlegt hast und nicht einfach den Onkel Herschel da wegzuschmeißen. Ja.
Das ist jetzt aber eine Unterstellung.
Ja, vielleicht haben sie ihn auch nur in die Ecke gestellt und den gibt es noch irgendwo und da gibt es auch noch eine Figur, die den wiedergibt. Kann ja alles sein. Aber wie gesagt, ich glaube, der größere Rahmen muss stimmen und dann hast du auch mit so einer Umpositionierung nicht so das Problem. Du bist halt momentan operativ getrieben und das tut unserer ganzen Disziplin einfach nicht wirklich gut und wir sehen es immer mehr.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Ich bin momentan in den Ferien zusammen mit meiner gesamten Familie, sprich meinem Sohn, seiner Frau, zwei kleinen Kindern, Schwiegermutter und meiner Gattin. Das bedingte, dass wir etwas Größeres zum Autofahren brauchen und wir haben uns gemietet einen Ford Tourneo. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Das hat 9 Sitze. Also aus meiner Sicht, es gibt Schickeres und mein werter Herr Sohn musste dann ausgerechnet auch noch bei Europcar mieten und nicht bei Sixt oder bei Avis Select oder bei Uber Arrive, also irgendetwas, was doch etwas cooler ist. Und meine Erwartungen waren, ich formuliere es ganz offen, sehr, sehr tief. als ich mit meinem Sohn zusammen zum Europcar-Vermieter ging in Kopenhagen. Ihr hört jetzt einem hochbegeisterten Kunden zu. Und ich frage mich tatsächlich, wie konnte das geschehen? In der Selbstanalyse habe ich festgestellt, die Kolleginnen und Kollegen bei Europcar haben das gute Kanu-Modell 80er Jahre, wer sich erinnert, offensichtlich noch nicht vergessen und das von A bis Z mal an uns durchexerziert. Also die Basisfaktoren stimmten einfach. Wir haben ein wunderbares, nagelneues Auto bekommen, wo wir als Großfamilie bequem Platz fanden. Der Wagen war vollgetankt, er fährt. Auf der Leistungsfaktorenebene hatten wir einen Top-Service, als wir das Auto entgegennehmen durften. Wir haben ohne jede Probleme den Kindersitz und die Babyschale bekommen. Wir sind dann losgefahren und der kleine Halbjährige schrie ununterbrochen. Unsere Diagnose, die Babyschale ist zu klein. Jetzt waren wir aber schon 30 Kilometer von Kopenhagen weg und sind einfach ins nächste Dorf gefahren, wo auch eine Europcar-Filiale war. Und sind dann in diese Filiale hineingelaufen mit der Babyschale in der Hand und haben gesagt, wir brauchen was Neues. Und dort war ein freundlicher Mitarbeiter, der sagte, ja, überhaupt kein Problem. Hier haben wir einen Maxi-Cosi-Kindersitz, den kann man auch für den kleinen Mann benutzen. Und wir waren restlos begeistert, sodass ich jetzt hier sitze und sage, Europcar ist vielleicht doch ein Geschäftsfeld, um das sich der VW-Konzern in Zukunft weiter kümmern sollte, auch wenn man in den letzten Jahren Verluste eingefahren hat. Meine Frage ist aber eine ganz andere. Wir als Kunden und Kunden waren natürlich hoch involviert, weil letztendlich geht es um das Wichtigste in unserem Leben, die kleinen Kinder. Unsere Bedürfnisse, unsere Ängste wurden von diesem Unternehmen perfekt angesprochen. Und wir sind jetzt restlos begeistert. Die nächsten Autos werden von uns bei Europcar gemietet. Ist das immer noch eine Strategie für die Zukunft, um Kundenbindung zu erzielen? Oder war sie es überhaupt je? Oder sind wir einfach nur Opfer eines enorm glücklichen Zufalls geworden?
Willkommen, Thorsten, in der Low Expectation Economy. Wir laufen als Konsumenten oder Kundinnen oder Kundschaft in so verschiedenen Welten durch die Gegend. Auf der einen Seite haben wir riesenhohe Erwartungen an bestimmte Dinge, die wir ewig erlebt haben und haben unheimlichen Serviceanspruch. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer noch die ganz zentralen Grunddinge, die einfach funktionieren müssen. Und gerade was du mit dem Kanu-Modell sagst, dass es halt die Hygienefaktoren gibt, dass es die Standarderwartungen gibt und die Delighters. Ich meine, dir ist ja in diesem Beispiel alles das widerfahren, ja, bis zum Moment of Truth, schreiendes Kind in andere Filiale rein. Das ist ja eigentlich nichts, was ungewöhnlich ist, aber anscheinend hat da einer wirklich die Hausarbeiten gemacht. Und ich glaube, dass du in vielen Märkten mit sowas sehr viel besser noch zu einem klaren Wettbewerbsvorteil kommst, wenn du es denn kannst und jeder weiß, worum es geht. Ich finde Autovermietung immer ein extrem schönes Beispiel, weil da geht es von der Website über die Vergleichbarkeit, Zahlungsmöglichkeiten, Check-in, Check-out, Auto finden und dergleichen. So viele Querverbindungen ins gesamte Unternehmen rein, dass das alleine schon eine Customer Experience ist, die man nicht unterschätzen sollte. Mir fällt dabei immer ein Unternehmen ein, das haben wir auch schon ewig immer genannt, das ist die Mobia. Die zahlen, wenn dir was passiert. Und die machen kein Brimborium vorher, kein Brimborium hinterher und sind damit eine der vertrauensvollsten Marken im Versicherungsmarkt der Schweiz, weil sie einfach das tun, was sie versprechen und das Problem lösen sie auch. Und ich glaube, wenn man so im Kern seinen Wettbewerbsvorteil aufbauen kann, dann kann man Europcar nur gratulieren und dann braucht man vielleicht nicht auch alle zwei Wochen irgendwie eine Schlagzeile, dass man Top of Mind ist und Sixt heißt. Man muss nur genügend Kunden haben, die wie du jetzt darüber reden und das auch weiter predigen, um damit auch wirklich in der Masse des Marktes anzukommen.
Also ich bin auch ganz klassische Europcar-Kundin, aber aus dem Grund, weil es meistens das unschlagbarste Angebot ist, was es eben gibt. Und ich gehe da jedes Mal mit gar keinen Erwartungen rein und meistens werden eben diese fehlenden Erwartungen auch erfüllt. Also man bekommt sein Auto und das war's. Darüber hinaus hatte ich aber noch nie so positive Erlebnisse wie du. Ich glaube, es hängt wirklich daran, was die Erwartungen sind. Die wurden jetzt halt in deinem Fall übertroffen, dass das jetzt strategisch oder systematisch ist. Da wage ich zu bezweifeln jetzt bei Europcar. Aber wer weiß, vielleicht sind es auch die freundlichen Dänen. Dass solche Momente eben wahnsinnig stark sein können in der Customer Journey, eben weil du Folgeeffekte hast, weil es die Loyalität stärkt, die Kundenbindung, weil du jetzt darüber berichtest, das steht für mich außer Frage. Nur diese Momente werden immer seltener, eben weil sich das meist in den digitalen Kontext verschiebt und häufig, ja gerade wenn du an Chatbots und Co. denkst, eigentlich das Erlebnis gar nicht mal so besonders und toll ist, gerade wenn du ein Problem hast.
Was willst du denn da digital machen? Die haben ein Auto abgeholt.
Eigentlich spreche ich unabhängig von Autos. Wenn ich jetzt aber mit dem Blick aufs Auto spreche, versuch mal bei Europcar oder jedem anderen Autovermieter durchzukommen, wenn du später landest, die Filiale geschlossen hat. Da kommst du nirgendwo an. Das sind nämlich so Momente, die eben genauso zählen. Das wird halt immer schwieriger und komplexer. Da findest du keine Nummer von dem Standort oder sonst wie, wo du mal eben durchkommst. Da hängst du im Callcenter fest oder eben bei irgendeinem Chatbot.
Na, mir geht es ja um was anderes. Du hast ja hier einen ganz klassischen menschlichen Kontakt, beziehungsweise du hast einen ganz normalen Prozess, wo eine Hardware übergeben wird. Und das ist, ich würde es andersrum formulieren, eine echte Chance. Die Chance besteht darin, dass du das Ganze noch physisch kontrollieren kannst, dass du da noch einen Menschen stehen hast. Ich habe neulich ein Auto bei Sixt abgegeben, ich habe den Automaten nicht zum Starten gekriegt. Da standen zwei Leute, die mir dann erklärt haben, wie der Automat funktioniert. Da gebe ich dir schon recht. Aber ich glaube auch, dass das ein Vorteil ist, wenn du heute eben deswegen auch der Bezug zu Mobia, die sich auf einen Agenten verlassen, die immer noch hingehen und den Telefon anbieten, die dich in der SMS schreiben, wenn bezahlt wird und. Und da bin ich bei Thorsten, das erschreckt einen, dass das noch funktioniert. Aber dadurch, dass das mit physischen Elementen zu tun hat, die Integration des externen Faktors Kunde auch noch funktioniert, dann ist das eine Sache, das ist ein Vorteil. Da bin ich mir 100% sicher und ich gehe da mit dir. Je mehr du das digitalisierst und versuchst, Prozesse zu standardisieren, die gar nicht vorhanden sind, weil du sie vorher gar nicht definiert hast, dann bist du natürlich besser dran. Aber ich halte das heute immer noch für eine ganz valable Position. Und wir werden das häufiger sehen, im Restaurant von jemandem an den richtigen Tisch geführt zu werden, der sich entschuldigt, wenn das Steak zu spät kommt oder irgendwas. Das werden Dinge sein, die wir in nächster Zeit einfach höher wertschätzen, weil es keine KI ist. Und genauso werden wir vielleicht den Menschen in einem Callcenter dann wieder wertschätzen, wenn er mit uns redet und uns nicht den Kundenclub verkaufen will, bevor er unser Problem gelöst hat und. Aber das heißt einfach auch, mach doch erstmal dein Homework und versteh mal, was da eine Rolle spielt. Und eins noch, Hanna, ich glaube, das hat einen kulturellen Faktor. Das mögen die pragmatischen Skandinavier sein, die da einfach anders mit umgehen und nicht 23 Passierscheine 75b brauchen, um irgendwie was für einen Kunden dann auch tun zu dürfen.
Das ist ja genau das, was ich sage eben. Solche Momente sind absolut überzeugend. Sie werden seltener und wenn es sie gibt, umso besser.
Wir leben grundsätzlich in einer Marketingwelt, wo ständig etwas schief geht. Vor dem Hintergrund muss es doch Sinn machen, sich als Unternehmen zu fragen, können wir nicht tatsächlich solche Momente strategisch planen? Ganz besondere Momente, wo genau das zusammentrifft, Markus, was du gerade zusammengeführt hast, nämlich diese Uridee des Schlüsselmoments, unerwartet, Aha-Effekt, hochemotional und natürlich auch eben persönlich. Und meine These, natürlich angetrieben durch das persönliche Erleben ist, dort sollten vielleicht immer mehr Unternehmen tatsächlich drüber nachdenken, in solche Momente systematisch zu investieren.
Und eben die Freiheit geben, also die Freiheit, über sowas entscheiden zu können, dass man eben die Babyschale rausgibt, wenn man sie nun hat, aber eigentlich entspricht das nicht der Vorgabe. Das läuft halt eben konträr zu starren Guidelines, die irgendwelche Store-Mitarbeiter oder Service-Mitarbeitenden befolgen sollen.
Genau.
Nur ein Beispiel dafür, und ich habe das neulich diskutiert mit einem Einzelhändler, wenn ein Kunde bei denen was im E-Commerce bestellt und das geht kaputt, der geht in eine Filiale, da hatten die bisher einen riesen Rattenschwanz an Fragen, die die gestellt haben. Ja, wo haben sie es bestellt, wann ist es gekommen und so weiter und so fort. Und dann haben wir jetzt mal einfach nur durchdiskutiert, was wäre, wenn man sagt, komm, wir tauschen das einfach aus, wir fragen gar nicht nach. Die Kosten gehen so runter für diese Debatte und es ist eine sofortige Lösung für den Kunden. Da musst du nicht die Exegese betreiben und versuchen, in irgendeiner Form auszulegen, was das Qualitätsmanagement-Handbuch sagt, sondern pragmatisch einfach rausgeben, weiter, hast du mehr von und das Problem ist gelöst, weil du deinem Mitarbeiter auch vertraust, dass er es macht. Aber da brauchst du keine Esoterik-Antwort. Das ist eine simple Geschichte dessen, dass er immer sagt, wenn du das entscheiden kannst, dann entscheidest du das. Und wenn nicht, dann fragst du halt.
Aber der Trend geht halt in die andere Richtung. Es wird bürokratisiert, bis der Oberarzt kommt. So sieht es einfach aus.
Definitiv. Und Technologie kann halt im Zweifel gar keine Freiheiten nutzen und von dem Standardszenario abweichen.
Richtig.
Das war's für heute. Nivea, eine der wertvollsten Marken Deutschlands, befindet sich seit einiger Zeit in der Krise. Beiersdorf verkündete aktuell, mit welchen Maßnahmen in den nächsten anderthalb Jahren der Turnaround geschafft werden soll. Worauf sind die Probleme von Nivea zurückzuführen? Wird Nivea an alte Erfolge wieder anknüpfen können? Befinden sich inzwischen selbst die ikonischsten klassischen Markenartikel im unaufhaltsamen Niedergang. Die US-Restaurant- und Store-Kette Cracker Barrel sollte repositioniert werden. Der alte Südstaaten-Charme sollte einem jungen, modernen Auftritt weichen. Nachdem die Magerbewegung dagegen mobil gemacht hatte, wurde in Windeseile auch zur Freude von Wall Street wieder alles zurück auf Anfang gesetzt. Wie sind derartige Hin- und Her-Positionierungen zu beurteilen? Worauf müssen sich CMOs heutzutage bei Repositionierungen einstellen? Europcar ist es gelungen, einen der anspruchsvollsten Kunden dieser Welt, nämlich Thorsten, zu einem begeisterten Fan zu machen. Macht es heutzutage noch Sinn, auf die Weisheiten des guten alten Kanu-Modells zurückzugreifen? Oder sind diese Schnee von gestern? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, dun.